Nee, sehr schön. Ja, wir hatten ja schon ein paar Gespräche, Martin, deshalb hatte ich gebeten, dass wir vielleicht ein bisschen kürzer machen, weil wenn wir jetzt die dritte Version vom Kai Bärmann oder wo du noch überall warst, ne, dann dachte ich, machen wir mal ein bisschen quick, click and dirty oder sowas ähnliches. Ne? Und der
absolut, finde ich super, ja. Super gut, weil es auch
passt. Ja. Ne? Und das Buch Street Fotografie Made in Germany streifen wir einfach nur kurz. Ne? Es ist ja die zweite Auflage und im Prinzip, also ich habe nicht die erste Auflage, ich habe jetzt die zweite Auflage bekommen, aber ich glaube, die unterscheiden sich jetzt nicht gravierend. Ne? Es ist einfach nur.
Ja, es gibt also sind ein paar neue Beiträge aufgehört. Konzeptionell ist es exakt der gleiche Ansatz geblieben. Genau, Streifen ist, ja. Glaube ich, trifft genau.
Und die Autoren sind ja auch dieselben, ne? Das ist ja auch nicht, kein Austausch gewesen, ne?
Ja, die Pia ist neu dazugekommen.
Ach echt? Die war nicht dabei?
Ja, die war nicht dabei, genau.
Interessant. Ja, da haben wir gleich die Banane gemerkt. Wir hatten nämlich, wir sind ja quasi schon mittendrin, wir haben ja den Thomas Baumgärtel im Podcast gehabt, den Bananensprayer. Und sie hat auch ein Bild mit einer Banane drin. Ich vermute ganz stark, dass das der vom Bananensprayer ist. Aber das wollen wir jetzt nicht thematisieren.
Nee, das ist hier off the records. An dem Untertitel, an der Bildunterschrift entnehme ich, die hat das nicht gecheckt, ne? Dass das ein original Baumgärtel war.
Ja, aber ist ja egal, der hängt ja in der Öffentlichkeit.
Macht
der freut sich.
Ja, also mir ist es auch mal passiert, nicht? War auf einer, hatte Bilder gemacht, war auf so einer Berliner Kunstmesse, hab die ausgestellt, kommt so eine Gruppe von Jungs mit Migrationshintergrund angerollt und sagt, ey, du machst ja starke Bilder, kenn ich. Und sagt, okay, das Tag ist von mir, auf dem Bild, das Tag ist von mir und so weiter. Da habe ich so getestet und gesagt, weißt du, wo ich das gemacht habe? Klar, das ist da, das ist da. So, das war schon ja, lustig.
Kannst ne? mal sehen. Ja. Aber dass sie dann auch so ein Bedürfnis haben, sich dann das klarzustellen und sich dann, ja, das vielleicht auch künstlerisch zu sehen, ist doch schon bemerkenswert. Ne?
Das war total also, cool. Das war wirklich ja, so jeder Respekt für die jeweils andere Kunstform genau. Und so weiter. Ne? Und
So, Martin, jetzt haben wir dich zum zweiten Mal bestimmt zu Gast. Ne? Ja, zum zweiten Mal.
Letzte Mal war jetzt mit Pia, genau.
Und jetzt, du hast mich angeschrieben, das fand ich ja lustig, die Überschrift war nach dem Buch ist vor den Büchern. Fand ich schon mal sehr, sehr lustig. Es gibt zwei neue Bücher mit Martin Uwalz. Eins ist, das streifen wir eben ganz kurz, Street Fotografie Made in Germany. Das ist die zweite Auflage. Haben wir gerade schon besprochen, da gab es ein paar Änderungen. Also wer die erste Auflage hat, muss nicht unbedingt die zweite Auflage kaufen. Aber wer die erste nicht hat, sollte die zweite kaufen. Habe ich das kurz zusammengefasst?
Ja, absolut. Also das ist ein Update der ersten Version. Das ist, glaube ich, ein schönes Buch, wenn man eine Idee haben möchte, was passiert so straßenfotografisch und was für Positionen gibt es. Aber in der Tat, wenn man die erste Auflage hat, ist das gut genug.
Sehr gut. Dein anderes Buch ist ja ein echter Klopper, muss ich ja ganz ehrlich sagen. Das ist ja allein schon, als ich das bekommen habe, dachte ich, wow. Hat der weder Laubsägearbeiten im Wald gemacht, weil der Deckel, das ist ja quasi Hartholz. Was ist denn da passiert? Nur mal jetzt vom Haptischen her. Martin.
Ja, das ist der Vorteil, wenn man mit Leuten zusammenarbeitet, die wissen, was sie machen. Also das ist auf so eine Art von Bucheinband wäre ich nie gekommen. Das ist jetzt Bestandteil dieser Unseen-Serie. Es gibt ein Buch für New York und ein Buch für London dazu. Und da hatten die halt dieses Design entwickelt, was auch, finde ich, sehr gut zu meinem Buch und Berlin Unseen passt. Aber ja, das ist einfach so, also man muss halt wissen, was kann man und was kann man nicht. Und ich kann halt gut fotografieren, aber das heißt nicht automatisch, dass ich gut Bücher machen kann.
Wäre noch schöner, ne? Also. Aber dem Gregor ist noch was aufgefallen bei dem Buch. Erzähl mal.
Ja, bei dem Buch ist mir aufgefallen, das ist vielleicht ein bisschen nerdig, das Thema, aber für unsere Zuhörer vielleicht trotzdem interessant, für die Ambitionierten, die selber mal ein Bildband für sich machen möchten. Warum macht man das quadratisch? Das hat ja wahrscheinlich so Für und Widers und da gab es bestimmt auch eine bewusste Entscheidung dafür.
Tatsächlich gab es eine bewusste Entscheidung, die es tatsächlich auf dieser Ebene dieser Anziehen-Reihe gefällt. Das heißt, für mich war das jetzt nicht mehr wählbar, sondern es hieß, wir machen das und wenn du das machen möchtest, dann sieht das Format so aus. Das ist, glaube ich, generell so, wenn man im Verlag zusammenarbeitet, kriegt man ein paar Dinge vorgegeben, was auch nicht schlecht ist. Persönlich mag ich das quadratische Format sehr, weil es halt erlaubt, sowohl Quer- wie Hochformat reinzupacken, ohne riesige weiße Flächen zu haben. Und ich mache auch relativ viel in Quadrat, von daher passte mir das auch gut.
Aber es gibt auch jetzt noch ein paar andere Bücher, die auch so erschienen sind. Ist das jetzt so ein Trend oder war das jetzt, der Tenois hat gesagt, wir machen das jetzt so und die anderen beiden sind schon so erschienen. Die gab es ja vorher, ne? London und New York waren ja schon vorher erschienen. Ne?
Also London kam zuerst und dann kam nahezu zeitgleich New York anziehen und Berlin anziehen. Also London hatte ich auch gesehen, wie das Buch wird. Ich glaube, also das ganze Quadrat und der Revival der Quadratform dürfen wir Instagram danken für. Ja, also ich glaube, dass wir uns im Original konnte man ja nur quadratisch zeigen und auch heute noch wird das quadratische Format bevorteilt, sagen wir es mal so. Und ich denke, dass viele Menschen sich gewöhnt haben, quadratisch zu sehen. Und persönlich finde ich auch die Komposition in einem Quadrat immer spannend. Und da kann man auch einfach unglaublich viel machen mit.
Okay, gut. Ja, dann. Also ich fand die beiden, ich habe mir dann auch London und New York angeguckt, ne, fand ich, die haben ja wirklich ganz andere Handschrift, sage ich jetzt mal. Ja klar, das ist ja ein anderer Kontext, ne, die sind ja auch Protagonisten, die aus den jeweiligen Städten kommen. Wie würdest du denn das London oder das New York Buch aus deiner Berliner Sicht betrachten?
Eine gute Frage, ich glaube, es zeigt ein bisschen das, was ich sehe. Ich glaube, das London-Buch ist für mich wirklich ein Mensch, der eher so ein bisschen introvertiert in der Peripherie unterwegs ist, viele kleine Aperçus mit viel, viel Humor einfasst. Das New York-Buch ist für mich eher so in die Richtung, wo ich klassische New York-Topoi habe, wo ich auch am Ende öfter mal sage, also ich war jetzt auch gerade selber wieder in New York, wo ich dann sage, okay, so würde man das fotografieren. Also da ist vielleicht der Anziehen-Aspekt nicht ganz so stark wie in dem London-Buch drin.
Okay.
Also in dem New York-Buch, was ich reizvoll fand und was auch tatsächlich Anziehen war, waren diese ganzen Schnee- Aufnahmen, die auf einmal gezeigt haben, wie die Stadt auf einmal eine vollkommen andere Textur gewinnt.
Hast du ja auch aufgegriffen, ne? Du hast auch Schneebilder, ne? Gab es noch Schnee in Berlin?
Ja, das ist ja auch, das gab's, das war schwer genug, ja. Das gab es tatsächlich früher mehr, ja, muss man jetzt sagen. Aber ja, also ich finde Schnee, Nacht, Regen, das sind so diese Momente, wo eine Stadt transformiert wird und die sind natürlich fotografisch spannend, ganz klar.
Macht ja nicht jeder, ne? Also in Winter rausgehen, ne, ist für Streetfotografen eher selten und im Regen wird die Kamera ja nass, ne? Nein, Quatsch. Aber du hast ja wirklich paar Bilder vorher schon gehabt, ne? Die mit Umbrella im Regen oder wie sie über die Straße hüpfen, das sind ja schon Bilder, die man schon öfter von dir gesehen hat. Ist es denn so, dass man wirklich so ganz tief reintauchen muss? Kann auch jemand anders solche Bilder machen? Oder andersrum gefragt, wie kommt deine Erfahrung oder dein Erlebenshorizont in diesen Bildern zur Geltung?
Also erstmal glaube ich, dass das an den Bildern an sich kann die grundsätzlich mal jeder machen. Das ist kein Hexenwerk, da bin ich jetzt auch nicht, ja, das ist, also wenn man einmal weiß, so soll es sein, dann kann man das reproduzieren. Ich glaube, das, was meine Bilder stark macht, ist eine bestimmte atmosphärische Dichte kombiniert mit einer Emotionalität und gelegentlich mit einer ganz passenden, aber unaufdringlichen Komposition. Also eine Mischung aus ein bisschen Handwerk und Emotion, halt das, was die Kraft so auf die Straße bringt oder auf das Bild. Ich glaube, das zeichnet mich aus.
Ich hatte aber dennoch den Eindruck, gerade bei Berlin Anziehen, dass es doch ein paar Bilder gibt, die sind einfach gibt, weil du so gut vernetzt bist auch, ne? Also, dass du halt dich viel umtust in Berlin, sagen wir mal.
Ja, also hier und da gibt es schon mal so Situationen, wo man sagt, da habe ich jetzt einen Zugang gehabt, den nicht jeder bekommen hat, aber gleichzeitig war es jetzt auch nicht so atemberaubend schwer und der super, super Insider, sondern es war mir so, okay, hier passiert was, ich bringe eine Kamera mit oder ich habe eh eine Kamera dabei und bin halt in der Lage, halt ein Bild zu machen, was jetzt zufällig gerade entsteht.
Ja, und noch ein
Sicherlich.
Berlin-Bezug. Da haben wir im Vorgespräch kurz drüber gesprochen. Wie ist deine Verbindung zu Street Art? Gibt es da eine Verbindung oder nur eine zufällige oder?
Also Berlin ist so eine Street Art oder Street Art slash Graffiti Hauptstadt, ganz klar. Das ist unglaublich, gibt eine unglaublich aktive Szene. Es ist auch aus in Berlin und auch in Deutschland ist es auch relativ legal zu sprayen im Vergleich zu anderen Ländern. Ist man in Deutschland sozusagen, wird man weit weniger verfolgt, relativ gesehen. Für mich persönlich ist es einfach etwas, ein Bestandteil der Stadt. Ich sehe in diesen Menschen, die tun letztlich auf eine andere Art das Gleiche wie ich. Die gucken sich die Stadt an und reflektieren das, was sie sehen, in der Form von Kunst. Und die machen das halt an Häuser dran und ich fotografiere das. Für mich persönlich ist es damit ein Gegenstand, der da ist, aber selten ist sozusagen, oder eigentlich nie ist sozusagen, das Abfotografieren von Street Art per se für mich etwas, oder Graffiti ist etwas, was ein Bild macht, sondern das ist immer ein bestimmtes Element, was kombiniert mit anderen Elementen dann tatsächlich ein Bild entstehen lässt.
Ja, ich frage mich, wie ich das machen würde. Ich war jetzt vielleicht 4, 5, 6 Mal in Berlin. Wir haben uns ja auch einmal getroffen, sind beim Abends da durchgegangen, war ja ganz nett. Wie behält man noch so ein offenes Auge für die eigene Stadt, die man bewohnt? Also ich tue mich so ein bisschen schwer, sag mal, in meiner Heimat. So, wenn ich unterwegs bin, da fotografiere ich viel mehr. Aber wie behält man noch so ein offenes Auge für die eigene Stadt? Weil Berlin ist da vielleicht ein bisschen privilegiert, weil es echt groß ist, dass man da viele verschiedene Ecke auflaufen kann. Aber du hast ja, glaube ich, auch so einen Trend, dass du immer, sag mal, den gleichen Pfad so ein bisschen durchläufst, allein in deiner Gegend, da wo du zu Hause bist.
Also, das ist tatsächlich ein Thema. Für mich sind es zwei Dinge. Zum einen tatsächlich habe ich in den letzten Jahren relativ viel andere Bereiche neu entdeckt und auch fotografisch umgesetzt, wo ich gesagt habe, da war ich vorher nicht, hat viel zu tun gehabt mit der Corona-Zeit und der daraus folgenden Freizeit für uns alle, ob wir sie haben wollten oder nicht. Zum anderen ist es tatsächlich so, dass Berlin sich dramatisch verändert und laufend verändert und selbst Orte, die ich gut kenne, wie zum Beispiel das Holocaust-Mahnmal, das ist seit einem Jahr ist das eine halbe Baustelle. Ja, die Hälfte ist zu, die Hälfte ist offen. Der Regierungsbezirk, den ich früher gern gehabt habe für cleane Fotos, stehen halt jetzt überall Absperrgitter, weil wir jede Woche irgendeine Demo haben und oder Staatsbesuch oder sonst irgendwas. Und irgendwann waren die Leute müßig, es rein und raus zu transportieren, bleibt das Zeug halt stehen. Es verändert sich. Oder abends, dieser entlang der Spree, am Regierungsbezirk, das war halt nahezu tot. Heute gibt es da Tango-Tänzer und ein bisschen weiter später gibt es dann die Latino-Tänze und so weiter. Also, das heißt, man sieht, auch das Gleiche bleibt nicht gleich in Berlin. Es verändert sich einfach unglaublich stark. Und wenn ich ein paar Monate an einem Ort nicht war und dann wiederkomme, dann ist er auf einmal ganz anders und dann kann ich und darf ich den neu entdecken.
Tja, gibt es das noch irgendwo in irgendeiner Stadt? Also Berlin ist wirklich furchtbar dynamisch, ne, oder? Das wüsste ich jetzt in anderen Städten gar nicht so, ne?
Ja, also zumindest nicht in Deutschland. Ich denke, wenn wir zum Beispiel in Paris gucken, was jetzt, wo jetzt der ganze Innenstadtbereich autofrei wird, das ist, glaube ich, eine unvorstellbare Veränderung der
Das stimmt.
Stadt. Das ist auch was, was wir in New York erlebt haben, dass auf einmal ganz, ganz merkwürdig Bereiche abgetrennt waren, damit man Fahrrad fahren konnte und so weiter. Also da verändern sich also diese Städte schon sehr.
Tja, hättest du einen Tipp für unsere Hometowns? Gregor ist in Leverkusen zu Hause, ich in Kempten. Ich, 30.000 Einwohner, Leverkusen, weiß nicht.
Ja, ich hier 190.000 und wir
Ui.
stellen den Bundesgesundheitsminister, ganz wichtig.
Tja.
Aber
Ja.
ist halt keine schöne Stadt, sage ich jetzt mal.
Aber das ist ja nicht entscheidend, ne?
Genau, Schönheit ist nicht entscheidend. Also das muss, glaube ich, die Idee ist, Dinge interessant zu machen. Also meine Übung, die mir manchmal ein bisschen hilft, ist, dass ich mir überlege, ich bin mit einem blinden Freund unterwegs und der Blinde sieht halt nichts. Und dem muss ich jetzt wirklich alles erzählen, was ich sehe, damit er sozusagen das sieht, was ich sehe. Und dann merke ich auf einmal, wie viel ich
Übersehe, ne?
wahrnehme, was ich nicht wahrnehme. Ja, das sind Übungen. Auch in diesen relativ kleinen Städten, glaube ich, gibt es die Frage von Zentrum zu Peripherie, zu vielleicht Fragestellungen, die ein bisschen spezifischer sind gegenüber dem Allgemeinen. Ich denke zum Beispiel, also der Michael Montimay, der lebt in Iserlohn und ich bin immer beeindruckt. Also Iserlohn ist ja jetzt auch nicht, nichts gegen Iserlohn, aber ich war auch noch nie
Ich
da.
schon.
Aber ich nehme jetzt an, es ist jetzt auch nicht so der Nabel der Welt. Aber wenn ich die Bilder, die der Michael macht, sehe, dann sehe ich halt, okay, es kommt ja doch auch auf den Fotografen an. Aber zum fotografisch Arbeiten, ich würde mir halt versuchen, bestimmte Themen zu suchen, die erlauben, das, was ich sehe, nochmal neu aufzubereiten. Und am Ende wäre ich bei euch beiden klarer Käufer des 49-Euro-Tickets, ja,
Stimmt.
und sagen, ja, also die nächste Stadt ist ja nicht
Klar.
weit, ja, also das ist ja einfach rein in den Nahverkehrszug, einfach mal gucken, wo man so hinkommt und dann dort fotografieren.
Ich möchte eben kurz Iserlohn aufgreifen. Ich war nämlich gerade kürzlich da, von Web eine Ausstellung gesehen. Und der Michael Monti war tatsächlich auch da und sein Trumpf ist es ja, wir sind da ein bisschen durch die Innenstadt gelaufen, der quatscht alle Leute an. Also so richtig offensiv. Ne? Wenn da einer, da war jemand mit einem Kampfhund, ne? Ich bin schon direkt zurückgeschreckt, weil der gebellt hat wie ein Verrückter, ne? Und dann noch so ein Skinhead daneben. Also am anderen Ende der Leine und der latscht einfach auf die zu und sagt, baba, und der Hund, ja, ich kenne den und ja, was ist das für eine Rasse? Und dann fangen die an zu plaudern und dann sagt er, jetzt mache ich noch zwei Fotos von euch und dann schmeißen sie sich in Pose und da war das Ding geritzt. Im Hintergrund irgendwelche Graffiti und so eine komische Auffahrt. Also das fand ich schon, hat schon eine eigene Art. Ne? Aber ich glaube, der ist auch wirklich stadtbekannt. Ne? Der geht da wirklich auf alle Leute zu. Ich bin jetzt eher ein introvertierter Typ. Ich könnte das nicht so. Also das, nee, hätte ich. Wie siehst du das? Du bist ja auch nicht der jetzt da auf jeden Partyzug.
Nee, ich bin es auch nicht. Ich bin auch nicht der hier quatscht. Aber ich kann sozusagen ein Gespräch aufbauen. Also wenn Leute irgendwie kommen, dann, was machst du da? Und dann fange ich an zu plaudern und dann entwickelt sich was. Und dann kann ich das schon auch machen. So stelle ich mal da hin und dann lassen wir ein paar Bilder machen und so weiter. Das sind, glaube ich, unterschiedliche Naturelle und da muss man einfach klar sagen, man ist, wer man ist, ja. Also das macht jetzt wenig Sinn, sozusagen eine völlig andere Persönlichkeit anzunehmen für andere Bilder. Man kann, also ich habe gute Freunde, die relativ offensiv fotografieren, gleichzeitig extrem introvertiert sind. Also nur Introversion heißt nicht, dass man nur auf großem Abstand grafische Bilder machen kann.
Nee, ist klar. Ich habe manchmal überhaupt keine Lust, irgendwelche Fotos zu machen. Und manchmal wird mir auch alles zu viel. Jetzt, wenn ich an Berlin denke, dann denke ich immer, es ist laut, tut sich irgendwas. Brauchst du jeden Tag deinen neuen Thrill oder sowas?
Nee, es ist tatsächlich so, dass ich, also ja, ich, wie alle reagiere ich schon irgendwie auf Reize, aber ich muss nicht jeden Tag neu fotografieren, um die Stadt neu zu entdecken. Es ist tatsächlich so, dass als ich anfing, hatte ich so ein Gefühl von, da passiert so viel und ich habe so wenig Fotos. Heute ist es so, dass ich sagen kann, okay, das ist die Stadt und das ist sozusagen mein Portfolio und jetzt ist der Druck nicht mehr ganz so hoch, um zu sagen, ich muss das und das und das unbedingt alles noch machen, weil ich das Gefühl habe, wenn ich jetzt fotografiere, möchte ich was sehen, was sozusagen ein Mehr ist zu dem, was ich bereits fotografiert habe.
Klar. Ja, muss ja jeder auch selber gucken, ne? Und wenn er vielleicht eine Überschrift hat, ne, hier gibt er diesen Kurs, ne, Abenteuer, Reportagefotografie, ne, dass man sich ein Thema setzt und das dann ein bisschen durchfotografiert. Ne? Du sagtest gerade 49-Euro-Ticket, man kann auch den Nahverkehr dokumentieren, was sich da jetzt gerade tut. Ne? Genau. Jetzt, ne, hat jetzt noch 2-3 Wochen Zeit bis zum 1. Mai, wo es losgeht. Dann hat man wieder richtig Leben in den Zügen. Aber egal. Was ich.
Ja, das ist ja dann das Motiv. Ja, so, genau. Das ist ja, super so. Richtig. Genau.
Dann, was diese Bücher jetzt hier New York, London und Berlin gemein haben, ist ja die, ich glaube, die Überschrift ist irgendwie Sehnsucht nach Großstadt. Was ist eigentlich diese Sehnsucht nach Großstadt?
Ich glaube, wenn man in der Kleinstadt lebt, also ich bin in Heidelberg aufgewachsen, das ist jetzt zwischen euch beiden so, also damals, als ich Heidelberg verließ, hatte das 120.000 Einwohner und jetzt kam ich irgendwie hatte relativ viele Geschwister und mein Vater war niedergelassener Arzt mit einer relativ großen Praxis. Für mich war es fast immer, wenn ich irgendwo hinkam, dass es hieß, hast du nicht einen Vater, Bruder, Schwester? Ja, also irgendwie, irgendjemand war schon mal da. Und ich glaube, der Sehnsucht von Großstadt ist erstmal zu sagen, ich gehe da hin und im ersten Schritt, ich bin da, ich verschwinde, kann in dieser Stadt verschwinden. Und im zweiten Schritt ist es, egal welche Sehnsucht ich habe, egal welche Fantasie ich habe, egal welche Bedürfnisse ich habe, egal was ich mir wünsche, ich finde Leute, die gleichgesinnt sind. Das ist, glaube ich, so. Und egal wann, wie, was, in dieser Stadt ist irgendwas los. Ja, also das ist, glaube ich, auch so ein Gefühl, wenn man in einer kleinen Stadt hat, dass man irgendwas sagt, ich kenne alles und jetzt 2 Uhr morgens, jetzt ist auch endgültig alles zu. Ja, so. Und ja, so die letzte Pizzeria hat zugemacht, genau. Und eine Stadt wie Berlin ist halt um 2 Uhr einfach nur eine bestimmte Betriebsphase, wo man weiß, okay, jetzt geht's Richtung in die Bars und die Clubs und so weiter. Also es verschiebt sich einfach nur. Ja. Und das ist so.
Ja, es ist, wir machen jetzt gerade ziemlich viel Werbung für Berlin, kann ich auch gut verstehen. Also ich kenne Berlin halt nur als Besucher. Ich vermisse immer noch das Berlin der 80er. Und ich habe aber das Gefühl, dass, also in den 80ern war es eigentlich klar, da hattest du einfach aus bestimmten Gründen bestimmte Leute da mehr als im Bundesgebiet. Ne? Das hatte ja was damit zu tun, ob man zum Bund gehen muss oder nicht. Ne? Das hat ja Einfluss auf die Kultur gehabt. Wie würdest du das denn heute sehen? Was ist denn heute so der Einfluss? Also was ist das Besondere in Berlin oder an den Leuten, die dort wohnen?
Es ist ganz anders geworden. Also ich bin nach Berlin in den 80ern gekommen, also 1984, um genau zu sein. Und das Lustige war, dass wir da alle sagten, ja, Berlin, du hast die guten Zeiten verpasst. Ja, also die Hausbesetzer-Szene ist vorbei. Mhm. David Bowie wohnt auch nicht mehr hier. So, also es ist alles die coolen Momente hast du verpasst.
Ja, aber es war noch spürbar, oder? Würde ich sagen jetzt.
Ja, absolut. Es war noch spürbar und es ging ja dann auch noch einiges danach. Ich glaube, also in den 80ern, diese Halbstadt West-Berlin, das war ein ganz anderer Schnack als die geeinte Stadt Berlin, die wir jetzt haben. Damals waren die Sprachen der Stadt Deutsch und Türkisch. Vielleicht ein bisschen Arabisch, ja. Heute haben wir sozusagen die Sprachen der Welt hier. Heute kannst du ohne ein Wort Deutsch zu sprechen, also mit Englisch überall durchkommen. Das war damals einfach unmöglich. Die Stadt ist normaler, weltoffener, sehr viel kommerzieller geworden. Das zeigt sich auch in dem Buch, so Kouvry-Brache und ein paar andere Orte. Es gab so sehr viele, gerade nach der Wende gab es lange Zeit sehr viele Freiräume, die kreativ besetzt waren und die verschwinden zunehmend. Also Berlin erlebt so eine Phase von ganz starker Gentrifizierung und auch letztlich wird es eine normale Großstadt wie eben London und Paris auch oder New York, wo eben man schon relativ viel Geld braucht, wenn man gut leben möchte, was lange Zeit einfach nicht der Fall war, wo man einfach mit relativ wenig Geld gut leben konnte und sogar wohnen konnte. Nicht? Und mit wenig Geld gut wohnen ist nicht mehr denkbar. Überhaupt irgendwie eine Wohnung zu finden im Moment ist nahezu unmöglich. Das sind so Dinge, die sich dramatisch verändert haben.
Gut, war ja auch Subventionsloch. Ne?
Ja, klar, klar.
Gut, das ist eine andere Geschichte. Du bist ja auch in anderen Kunstwelten zu Hause. Ich habe jetzt, wo du gesagt hast, mit Berlin, Bildband. Gibt es da auch sowas wie literarisches oder so musikalisches Werk? Was weiß ich, ich denke jetzt hier Alexanderplatz oder Emil und die Detektive oder und sowas. Ist da auch sowas, was dich sozusagen, wo du dran denkst, wenn du an Berlin denkst, ist da jetzt was Aktuelleres, dass man sagt, ups, das ist so ein Ding, das spiegelt so ein bisschen meine Heimatstadt oder mein Denken. Ist da irgendwas, was du spontan sagen kannst?
Es gibt tatsächlich so expressionistische Lyrik, das ist jetzt aber wirklich so ein bisschen esoterisch, ja, also die so in den 20er Jahren entstanden ist, die in meinen Augen so einen Berlin-Geist gut reflektiert, da fällt mir Jakob van Hoddis ein. Und natürlich, wenn wir alle kennen, Gottfried Benn, das ist schon jemand, der auch einen Geist der Stadt in meinen Augen eingefangen hat.
Aber es war ja damals, ne? Vor 100 Jahren. Ne?
Von 10, das war damals. es verändert sich eben schnell, also es gibt diesen wunderschönen Film Himmel über Berlin, Himmel über Berlin, von Wim Wenders, nicht? Mit den Engeln und so weiter. Aber der zeigt halt eben ein West-Berlin, was eben noch geteilt ist und was heute auch schon anders ist. Wann immer die meiste, sagen wir, Film, Bücher und so weiter, das hinkt alles so deutlich hinter dem aktuellen Berlin hinterher. Oder auch der Herr Lehmann, ja, das ist dieses wunderbare Buch von Sven Ritter, wo man sagt, okay, ich vermeide das nur, um nicht durch den Neukölln zu gehen. Das, wer in den 80er Jahren in Berlin war, versteht das, ja, weil man da halt einfach nicht nach Neukölln ging, nicht weil es gefährlich ist, sondern weil es einfach so schnarchlangweilig war, ja. Und jetzt ist halt Neukölln so ein kompletter Hip, also Teile von Neukölln sind extrem hip geworden.
Ist interessant, ne, dass da so die Literatur, vielleicht haben wir es auch nicht alles im Blick, ne, dass sie so ein bisschen hinterherhängt oder wir die alten Sachen einfach so gut kennen. Ne? Ich finde jetzt gerade noch musikalisch hier Seed ein oder sowas, ne, dickes B, ne, Home an der Spree, ne, im Sommer tust du weh oder im Sommer tust du gut oder sowas ähnliches, die da musikalisch da auch einen Reim drauf machen, ne, dass da, ne, du gehst mit Bildern da durch, ne, die anderen machen das literarisch an bestimmten Personen festmachend oder die Musik, die ist wahrscheinlich am schnellsten da, ne? Und das finde ich immer nur bei, ja, in Berlin also. Ne? Ich wüsste jetzt nicht, dass so ein Hommage an München gibt oder ich weiß nicht was. In Köln vielleicht noch, da sind sie ganz besoffen, aber das, dann muss ich mal nur an Karneval denken.
Wie,
das
heißt ganz Lokalpatriot.
Ach so, ja, stimmt. Genau, also Köln hat seine ganz eigene Liedgeschichten. Ja. Oh. Das kann man als Nicht-Kölner nur bewundernd zur Kenntnis nehmen. Was Musik in Berlin angeht, ja, also es gibt schon so Lieder, die auch so älter sind, mhm. also du hast Seed angesprochen, also Peter mhm. Fox, ja, Schwarz zu Blau, dieses Lied über den Cottbusser Tor, ja, und so, ja, weiter. Und das war halt so auch meine Hutlange-Zeit, mhm. ja, also auch in den 80ern. Und das kann ich alles so nachvollziehen. Mhm. Ja, da kenne ich teilweise die Bars, die er anspricht, mhm. und so, ja, weiter. Ja, also wenn so Fatima, die Backwaren, mhm. am Morgens, ja, ich weiß genau, wo das, cool, ist. Mhm. So, das ist schon sehr getroffen. Mhm. Oder selbst wieder 80er, ja, Ideal, dieser Berlin-Song. Ja, ja, mhm. das ist schon, das hat in meinen Augen damals wirklich so eine Berlin-Stimmung, mhm. Stimmung wirklich erfasst. Mhm. Ja?
Ich stehe auf Berlin.
Genau. Ja. Jetzt singen sie noch Berlin, wir fahren nach Berlin. Ist egal. Kapfinale kommt ja auch noch bald. Nee, sehr schön. Ja, Gregor, hast du noch was? Sonst werden wir.
Ja, ich habe noch, hab noch was weg von Berlin. Weg. So, ich würde dich mal gern fragen, wenn du jetzt einen absoluten Fotografie-Anfänger, Anfängerin triffst. Mhm. Was ist denn deine Beobachtung? Was machen die Leute? Wo sind die Schwachstellen und was kann man vielleicht als Anfänger versuchen, von vornherein zu vermeiden? Oder anders gefragt, was ist denn so dein absoluter Top-Tipp, was die Straßenfotografie betrifft?
Der absolute Top-Tipp ist, einfach viel zu fotografieren und nicht nachzudenken. Ich glaube, man muss sich fotografisch entwickeln und das geht nur übers Fotografieren und da gibt es auch, glaube ich, keine Abkürzung. Also die Idee von, ich berücksichtige das und dann erspare ich mir Fehler, die alle anderen gemacht haben, aber ich als Neuanfänger, Fängerin kann die vermeiden, das funktioniert nicht. Sondern ich glaube, das Beste, was man geben kann, ist wirklich die alte Cartier-Bresson-Geschichte, die ersten 10.000 Bilder, im Digitalen sind es sicher eher 100.000 bis 1 Million Bilder, so schnell wie möglich durchzugehen. Einfach zu sagen, ja, ich fotografiere jetzt mal alles und gucke mir dann an, gefällt es mir, ja, nein. Und wenn da was drin ist, was mir gefällt, mehr davon. Wenn da nichts drin ist, was mir gefällt, weniger davon. Und dann lernen.
Und das eine oder andere Buch mal angucken, ne? Den anderen Podcast hören, ne? Genau. Immer wieder. So, ja, ich finde, das ist einfach nur dranbleiben, das macht ja Spaß. Ne? Es ist ja kein Beruf, ne? Sondern, genau, einfach nur, mein Gott, und schert euch drum, was andere sagen. Ne? Wenn du meinst, das ist dein Ding, fertig, aus. Ne? Und damit musst du ja auch leben und das siehst du ja auch und das interpretierst du ja auch. Und dann dadurch entsteht sozusagen deine Handschrift. Irgendwann, ne? Und dann ist auch gut, was du auch mal sagst, einfach mal gucken, was hat man die ganze Zeit gemacht, ne? Dass man da vielleicht auch ein Muster entdeckt, ne? Dass da, genau, vielleicht sehe ich was übersehen wurde oder denkst, Mensch, das sieht jetzt ganz anders aus, ne? Das finde ich immer interessant, ne? Dass man immer so eine Reflexion so ein bisschen hat, ne? Was Neues entdeckt und dann vielleicht auch spiegeln zu dem, was man vorher gemacht hat. Also das wäre mein Ratschlag. Und vielleicht fahrt man nach Berlin. Der Martin hat auch Führungen da durch seinen Kiez oder durch andere Kiez. Ne? Könnt ihr mal draufklicken. Und hey, fand ich schön, dass du bei uns warst. Ne? Kurz, klick, quick, ja, dirty. Vielen Dank. Einmal durch Berlin geritten. Ist ja wahnsinnig groß. Aber finde ich bemerkenswert, was du da über die Zeit, wie lange bist du jetzt? 40 Jahre, ne? Über 40 Jahre schon da. Ne? Das ist Wahnsinn. Ne?
Ich bin über 40 Jahre da. Das Buch Berlin anziehen reflektiert jetzt 10 Jahre. Das, okay, ist so eine relativ homogene Zeit.
Ja. Aber es ist ja auch nicht entscheidend. Ne? Also manche Sachen sind ja auch gut, du sagst selber, wegen der Dynamik und des Wandels, ne, dass die alten Sachen auch nicht vergessen werden. Ne? Also ich finde, gerade wenn da so eine Dynamik ist, dass man da nachgucken kann, ach, dieser Hinterhof, den gibt es jetzt gar nicht mehr oder da ist jetzt das und das, erkenne ich gar nichts mehr wieder. Genau. Ne, dafür sind Bildbände ja auch ganz gut. Oder für die eigene Erinnerung, dass man den Katalog einfach mal durchklickt. Ne? Was war denn da alles noch? Ne? Ja. Nee, sehr schön. Gregor, wenn du noch irgendwas hast, werdet los.
Ich bin zufrieden. Ich bin ganz zufrieden. Und danke für deine Zeit.
Ja. Vielen, vielen Dank. Und
ja, super. Vielen Dank, dass ich hier sein durfte, genau, bei euch.
Ja, und nächste Woche haben wir die Jenny zu Gast. Jenny vom Podcast Holy Sheep Neuseeland. Also Sheep wie Schaf. Sie hat uns einen kleinen Trailer vorbereitet, den ich gleich im Anschluss einmal einspielen werde.
Ja, sehr cool.
Okay, dann.
Bin gespannt, wie das dann übers Wasser geht.
Genau, Jesus. Nee, Quatsch. Vielen Dank, Martin, dass du bei uns warst. Ne? War sehr schön. Ja,
danke, Martin.
Vielen Dank. Und bis nächste Woche. Ciao, ciao.
Ciao. Ciao. Ciao.
Holy Sheep Neuseeland ist ein Podcast über uns, eine deutsch-neuseeländische Familie, die vom Berliner Prenzlauer Berg nach Neuseeland auswandert. Wir steigen nicht in den Flieger, sondern nehmen uns 4 Monate Zeit für die Anreise. 6000 Kilometer auf dem Landweg. Ich bin Jenny.
Ich bin Chris.
Ich bin Deutsch.
Ich bin ein Neuseeländer.
Unsere älteste Tochter ist 8 Jahre alt.
Hi.
Unser Sohn ist 6.
Kia ora.
Und unsere jüngste Tochter ist 1 Jahr alt. Hi. 2022 veröffentlichen wir unsere erste Episode und dokumentieren unser letztes Jahr in Deutschland. Staffel 1. Loslassen und Abschied nehmen.
Check, check.
Wir wohnen in Prenzlauer Berg, wie ein kleines Dorf mitten in der Stadt.
Und genau dieses Dorf verlassen wir jetzt und lösen den größten Teil unseres Haushalts auf.
Da war immer noch was, noch was, noch was und dann wenig Schlaf.
Wir machen alles zum letzten Mal. Das letzte Mal Geigenunterricht. Das letzte Mal Klassenfahrt, das letzte Mal die Familie sehen. Und dann ist es soweit. Wir schließen ein letztes Mal unsere Haustür. Das war's.
Tschüss.
Tschüss.
Sayonara.
Adios.
Tschüss, Papa. Tschüss, mach's gut.
Ja, es war auch ein bisschen komisches Gefühl mit den Kindern. Alles, was sie so kannte und ihre Zuhause. Es war Berlin, dann deine Großeltern, dann deine Eltern.
Alles, was wir kennen, lassen wir hinter uns. Dabei haben wir nur unsere Rucksäcke und das Urvertrauen, dass alles gut wird.
Du, du, du.
Das Abenteuer beginnt.
Staffel 2, die Reise.
Das erste Land, Ungarn.
Here in the train section, we will continue to Budapest, Kaleti.
Mit dem Nachtzug nach Rumänien.
Where are you from?
From New Zealand and Germany.
Ah, German.
Kühe, Hühner, 7 verzottelte Hunde.
Chris, nice to meet you.
Weiter geht's durch Bulgarien, Griechenland, die Türkei.
Jeden Morgen läuft hier in der Küche dieses Lied. Während mir blüht die Pancakes in die Pfanne haut für uns. Und unsere kleinste Tochter hebt jetzt schon den Arm und tanzt. Gut?
Ja.
Wir ziehen in kleinen Schritten Richtung Neuseeland. Und auf Deutsch?
Deutsch?
Auf Deutsch. Mal kommen wir an und ziehen wieder weiter.
Berlin!
Ja.
Wow!
Ja.
Meine Schwester wohnt in Berlin.
Tschüss, altes Haus. Wir zeigen ungeschönten Reisealltag. Heute Nacht kam ein Magen-Darm-Virus.
Papa, guck mal, ein Bärenjunge. Ach, scheiße. Dun, dun, dun. Ein Krankenhaus ohne Seife und Handtuch.
Oh, mich kribbelt überall.
Aber ja, wir haben das alles überleben.
Und Momente voller Glückseligkeit. Übertrifft alle Erwartungen. Sowas, das, diesen Platz kann man eigentlich gar nicht beschreiben.
Narok.
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 Narok. Narok.
Es ist gar nicht wichtig, wie viele Kilometer wir schaffen oder wie weit wir kommen. Es ist einfach wichtig, dass wir das, was wir sehen, mit vollem Bewusstsein wirklich erleben, genießen und wahrnehmen. Wollt ihr auch mal Podcaster werden?
Nee. Nein.
Was findet ihr schlecht?
Dass man jahrelang dran arbeiten muss.
Papa, komm jetzt dazu singen.
Uli schiebt Neuseeland. Ein Podcast für Familien, Reisende und Neuseeland-Liebhaber. Unser Herzensprojekt mit bisher 64 veröffentlichten Episoden. In der nächsten Staffel berichten wir von unserem ersten Jahr im neuen Zuhause. 18.000 Kilometer von Berlin entfernt.
Staffel 3, das Ankommen.
Wir nehmen dich mit in ein Land, das mehr zu bieten hat als seine 25 Millionen Schafe.